NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 8. von 15 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger, gelesen von Matthias Brandt. Der Fuhrmann Honza und seine Schwester Angelita bringen Karl V. und seinen 11-jährigen Sohn Geronimo nach Laredo. Niemand weiß, dass der alte, kranke Mann der abgedankte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Karl V. ist. Auch Geronimo weiß nicht, dass Karl sein Vater ist. Der beschwerliche und einsame Weg führt sie durch ein wildes Gebirge und in dessen unwegsamer Mitte gelangen sie in die in den Felsen gebaute, morbide, tote Stadt. Dort quartieren sie sich im einzigen Gasthaus ein, bei einem zwielichtigen Wirt und seiner südamerikanisch anmutenden Magd. Karl bekommt eine Kammer unterm Dach, die über eine unebene Treppe zu erreichen ist.
Er verspürte Durst. Er wollte wieder einmal ein kaltes Bier trinken. Darum ging es jetzt. Ein kaltes Bier. Das war es, was er brauchte. Und obwohl er sich kaum entsann, wie er in dieses Haus gekommen war, vom Vortag hätte er nicht viel erzählen können, wusste er doch, wohin er zu gehen hatte. In die Wirtsstube, die ein düsterer, geschwärzter Raum war, in dem die Fliegen surrten. Auf dem Fußboden lag noch das Sägemehl in den Pfützen und im Erbrochenen. Der Gestank war im Hals und in den Augen so beißend, dass man ihn hätte in den Krieg schicken können. Karl warf einen Blick in die Küche. Er berührte den Korkvorhang mit den Fingerspitzen und erschauerte von dem Schwanken der Schnüre. Das mit dem Schwanken einhergehende Rascheln klang, als bewege der Wind in der Sonne vergessenes Papier, beschrieben mit Irrtümern. Er sah die amerikanische Magd vor dem Ofen knien und hustend Asche in einen Eimer schaufeln. Nach einigen Sekunden schaute sie zu Karl herüber. »Wenn Senior sich einen Tisch aussuchen, wird Senior serviert bekommen, was Senior verlangen.« Er wählte den Tisch beim straßenseitigen Fenster. Wenig später erschien die Magd und er verlangte das Gewünschte. Das Bier, das sie brachte, war so, wie er es liebte. Er trank es in einer Mischung aus Konzentration und Gier und genehmigte sich sogleich ein zweites. Nein, er genehmigte es sich nicht, weil er wusste, dass er von kaltem Bier schon am Vormittag die Abführung bekam, bestellte es aber trotzdem. Ein Fehler. Ja, vielleicht. Sicher sogar, aber egal. Der Mund war ihm so trocken, dass er das Gefühl hatte, er habe Erde gegessen. Er schüttelte sich, trank weiter. Es war herrlich, ganz auf das Schlucken und die durch den Körper huschenden Schauer konzentriert zu sein. Ein Schwindel begleitete die Schauer, ebenfalls recht angenehm. Durch die Butzenscheiben fiel grünliches Licht auf den Tisch in vibrierenden Mustern. Einmal glaubte Karl, einen weißen Hasen durch das grüne Licht springen zu sehen. Der unwirkliche Schwebezustand, in dem er sich eine Zeit lang befand, behaglich wie nach einem zu großen Schluck Laudanum, wurde beendet von Geronimo, der in die Stube hereingestürzt kam und Karl aufforderte, ihm zu folgen. »Senior! Senior, kommen Sie!« Weil Karl spürte, dass es nichts bringen würde, den Jungen zu fragen, was es gebe, setzte er seinen Hut auf, etwas träge und umständlich, so dass der Junge vor Ungeduld fast platzte. »Senior!« Während er dem Jungen folgte, hinkend und schnaufend, kam ihm nochmals vor, dass er wie betrunken war vom Luftwechsel. Jetzt spürte er es deutlich, die Höhenluft setzte ihm zu oder das Fieber kehrte zurück. Sie gingen hinaus auf die Straße und von dort durch den hallenden Torweg, der unter dem Haus in den Hof führte. Der Hof war vollgestellt mit Fässern, Werkzeug und zerschlagenen Möbeln. Ein vom Blitz gespaltener Baum trug seine innere Zerrissenheit offen zur Schau. Mitten durch diese Trostlosigkeit führte ein Viehzaun, der den zur Stadtmauer gelegenen Winkel des Hofes abschloss. Dort war das Licht grau wie Seifenlauge nach dem Waschen. Kaum war Jeronimo durch den Torweg, rannte er zu dem Viehzaun und Karl trat hinzu und Jeronimo stieg auf den untersten Tritt und hielt sich am obersten Tritt fest. Er sagte, sie müssten warten. Und da fragte Karl, ob sich das Warten denn lohne. Und Jeronimo empörte sich, wie kann man da fragen? Dann sind wir also gespannt. Das Kind beugte sich vor, der ganze Körper war gestimmt auf das, was hoffentlich im nächsten Moment passieren würde. Ich gebe zu, ja, ich habe es mir anders vorgestellt. Er deutete auf einen halb verfallenen Bretterverschlag mit daumenbreiten Fugen und ohne Tür. Ich hätte nicht ausgerechnet hier damit gerechnet. Karl musterte den Kleinen. Es macht Freude, ein Kind zu sehen, das auf Zehenspitzen steht. Kinder auf Zehenspitzen geben ein gutes Gefühl, vor allem am Vormittag. Gleich ist es soweit, sagte Jeronimo mit zitternder Stimme. Dann, nach einiger Zeit, Jeronimos Stimme zitterte jetzt nahe am Stottern. Hören Sie. Man vernahm Rasseln und Schnarren von Ketten. Es klang wie geschwungene Weihrauchkessel im Traum. Ausgehend von dem Rasseln zählte der Junge die Schritte, wie der gestrenge Herr Tod Karls Schritte zählt. 1, 2, 3. Hinter dem Bretterverschlag kam ein Greif hervor. Ein Prachtstück von einem Greif mit aufrecht stehenden, zugespitzten Ohren. Das Tier achtete nicht auf die Menschen beim Haus und rieb seinen kräftigen Hakenschnabel an einem Stück Gerümpel, das neben dem Bretterverschlag im Dreck lag. Karl stellte fest, es war alles vorhanden. Der mächtige Vogelkopf, die blutrot gefiederten Flügel, das Falbefell. Der Schweif klopfte den Boden, dass es staubte. Rhythmus war keiner erkennbar, ein leises, dumpfes Geräusch. Die schuppigen Vorderbeine hob das Tier beim Gehen höher als nötig. Die Hinterbeine folgten schwerfällig. Es fehlte nicht viel, dass man hätte sagen können, das Tier ziehe die Hinterbeine mitsamt der Kette nach. Der Gang wirkte schwankend, asynchron. So schlecht waren Vorder- und Hinterbeine aufeinander abgestimmt. Es passte zu dem gespaltenen Baum und zu dem, was im Gehege herumlag. Zerbrochene Eierschalen, zerrissene Säcke, Papierfetzen. »Du meine Güte«, sagte der Junge, und wenig später nochmals, »du meine Güte«. Wippend stand Jeronimo auf dem unteren Zauntritt in einem unaufhörlichen, beglückten Erstaunen. Seinen Blick konnte er nicht lösen. Er redete von der Schönheit des Greifs. Genau so und nicht anders habe er sich einen Greif vorgestellt. So sehe er also aus. Das Schönste ist, dass er fliegen kann. Einfach davonfliegen, wenn es ihm passt. Die Welt von oben sehen, abhauen und niemand kann ihn verfolgen. Jeronimo schüttelte fassungslos den Kopf. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass es Greife gibt, wenn Anna mir nicht davon erzählt hätte. Einer anderen als Anna hätte ich's nicht geglaubt. Um die Mundwinkel war das Kind bleich, und Karl erahnte in dem Kind ein inneres Lächeln, das die Bleiche in den Mundwinkeln vertiefte. Wer hatte ihm einmal gesagt, dass Maravilla, das spanische Wort für Wunder, ursprünglich Lächeln bedeutet hatte? Ein Mönch? Der Bischof Las Casas im Gespräch über das unterschiedslose Wunder eines jeden Menschen? Karl erinnerte sich nicht. Er selbst war bedrückt von einem Gefühl der Unbeteiligtheit, des Zurückbleibens von zerbrochenem Hausrat. Er hätte viel dafür gegeben, ebenfalls Freude empfinden zu können, doch diese Fähigkeit hatte er vor langer Zeit verloren. Erschreckend, aber es war so. Wie schon oft kam ihm zu Bewusstsein, dass er Tiere nicht liebte oder nur für kurze Momente, wenn er sie erlegt hatte. Er liebte sie in dem Moment, in dem ihr Zauber verflog. Sogar das Porträt, das ihn mit der Ulmer Dogge zeigt, mochte er nicht. Es gab da eine Barriere, das Fehlen einer Verbindung. Deshalb richtete Karl seinen Blick nicht auf den Greif, sondern auf den Jungen, der über den Greif sprach. Jeronimo machte aus Beobachtungen Ereignisse, indem er sie in Worte fasste. Karl ahnte, das war mehr, als Heere erringen können. Eine Zunge wie ein Stück Holz. Der Junge konnte sein Glück kaum fassen und wieder lächelte er. Im nächsten Moment stieß der Greif einen Schrei aus und drehte langsam den Kopf. Er drehte den Kopf nach hinten, bis er verkehrt herum saß. Und so blieb der Greif und schaute in die verkehrte Richtung, die gleichzeitig die richtige Richtung war, den beiden Zuschauern frontal zugewandt. So stand das Tier unbewegt, mit immer dem gleichen Ausdruck. Der Wirt überquerte den Hof, er blinzelte zu ihnen herüber. Karl sah deutlich das verwüstete Gesicht. »Mir gefallen Kaninchen besser«, rief der Wirt. Der Junge wollte aufbrausen. Doch da lachte der Wirt schon schallend und setzte seinen Weg fort. Über seinem Kaftan trug er eine schwere, zerkratzte Lederschürze. Ein blutiges Beil ragte aus einer rechts unten aufgenähten Tasche. »Frechheit«, empörte sich der Junge und zeigte angewidert auf einen Haufen unmittelbar hinter dem Zaun. »Küchenabfälle, Senior, für den Greif, Küchenabfälle!« Und wie der Wirt Angelita ansieht mit solchen Augen und wie er im Stall mit Honsa redet mit so einem Grinsen, »ich mag ihn nicht, das ist ein Schuft«, er suchte Karls Blick. Wahrscheinlich erwartete er, dass Karl ebenfalls etwas sagte, aber der schaute das Kind nur an, triefäugig, beschämt. »Ja, jetzt weißt du's, so einer bin ich. Keine Ahnung, durch welchen Riss meine Fähigkeit, mich berühren zu lassen, verloren gegangen ist.« Geronimo, der es begriff, senkte den Kopf. Am Ende wusste Karl nicht, was er mit dem Jungen anfangen sollte in dieser Sache, die keine gemeinsame Sache war. Wenn jemand eine eigene Sache hatte, fühlte Karl sich hilflos. »Jetzt erlaube bitte, dass ich mich wieder zurückziehe«, sagte er. Seine Verlegenheit war deutlich zu hören. »Es ist doch ziemlich kalt hier heraußen. Einen längeren Aufenthalt leidet es nicht.« Im Weggehen verspürte er Erleichterung. Die Erleichterung, dass er die Begegnung mit dem Greif hinter sich hatte. Er wollte sie rasch vergessen. Zurück in seiner Kammer durchwühlte er die Satteltasche. Zuunterst fand er, was er suchte, die kleine Flasche aus rot getöntem, dickwandigem Glas. Die heilkundige Frau hatte sie ihm gegeben, doch war es dieselbe, die er aus Juste kannte, die Flasche mit dem Laudanum. Er nahm einen großen Schluck. »Das ist ein bisschen viel«, dachte er, »aber was soll's?« 3 Tage blieb Karl im Haus, 3 Tage ohne Aufregung. 3 Tage hatte jeder mit sich selbst zu tun, jeder beschäftigt mit der eigenen Person, mit den eigenen Sorgen und Freuden. Mehrmals am Tag kam Geronimo in Karls Zimmer geflogen, wie ein Rotzgehänge. Karl ließ sich voll quatschen und hörte zu, und hörte gleichzeitig nicht zu. Dann schob der Junge wieder ab, sehr in Anspruch genommen vom Greif. Wegen des Greifs wollte Geronimo unbedingt schon bei Sonnenaufgang unten im Hof sein. Später brachte er Karl ein Frühstück und leerte den Nachttopf. Einmal kam auch die amerikanisch aussehende Magd, um den Boden aufzuwischen. Einmal setzte sich Angelita für eine Stunde auf den beim Fenster stehenden Hocker und schaute Karl beim Liegen zu, ohne ein einziges Wort. Zwischendurch biss sie an ihren Fingernägeln. Von Geronimo war am Abend zu erfahren, der Besuch habe Angelita gut gefallen. Die Ruhe und die Sicherheit seien herrlich gewesen. Langsam gewöhnten sich alle an die Höhenluft, nur Karl blieb kurzatmig, er schnaufte ziemlich. Das Treiben der anderen beobachtete er wie aus weiter Ferne. Er hörte die Gespräche aus dem Hof, hörte die Stimmen, ein wenig verwaschen, aber gut verständlich. Mit der Feuchtigkeit stiegen die Stimmen aus dem Schattenloch herauf, manchmal Gitarrentöne, im Halbschlaf abgerissene Satzfetzen. »Du bist ja so dumm!« Hatte er je einmal so hoch oben gewohnt? Er konnte sich nicht erinnern. Egal, wo er untergekommen war, entweder im Zelt oder im ersten Stock, nie so hoch oben. Was ihn überraschte, man sah so viel vom Himmel und Vögel, die sich herumwehen ließen. Obwohl das Zimmer so hoch oben lag, wirkte der Himmel nicht niedrig. In der reinen Luft konnte Karl jedes Detail der vorüberziehenden Wolken deutlich wahrnehmen. Er stellte mit Erleichterung fest, dass seine Augen wieder besser waren. So gegen 11 Uhr aß er in der Wirtsstube zu Mittag. Dann lag er den ganzen Nachmittag im Bett und faulenzte. In der Flaute des Wachseins glaubte er feststellen zu können, dass sich die langweiligen Nachmittage, diese Zwischenzeiten, im Rückblick als die bedeutendsten Stunden im Leben erwiesen. In Sevilla, in Regensburg, in Mantua. Hier, in der toten Stadt. Er schaute Jeronimo dabei zu, wie er sich die Zeit vertrieb, wie er eine Pistole zwischen den Händen drehte. Mit kindlicher Geduld und Ruhe näherte er den Lauf der Pistole einer an der Wand sitzenden Fliege und stieß den Lauf dann plötzlich nach vorne. Er schob den Zeigefinger vor die Öffnung und hielt sich die Pistole ans Ohr. Weisheiten tauschten sie nicht aus, aber sie unterhielten sich recht gut, fand Karl. Der Junge lebte ganz im Moment, dachte weder viel an die Vergangenheit und eigentlich auch nicht an die Zukunft. Selbstvergessen bohrte er in der Nase und zuletzt wischte er sich die Nase am Ärmel ab. Angelita, die Zuflucht suchte vor den Nachstellungen des Wirts, saß auf dem Hocker beim Fenster und Jeronimo saß auf dem Fußboden und kämpfte mit dem Schlaf. Angelita stickte eine zweite Blume in ihr Kleid auf der Rückseite, parallel zur Blume auf der Vorderseite. »Es ist genau der richtige Platz«, sagte Karl. Und weil er ein alter Mann war, saß Angelita im Unterkleid beim Fenster. Dieses Mädchen mit den grauen Augen, das aussah, als habe es als Kind nie ein eigenes Bett gehabt und keinen Schemel. Sie fühlte sich nicht befangen in Karls Nähe und in der fremden Umgebung. Karl mochte die Entspanntheit der Kinder, die nicht versuchten, ihm zu imponieren. Das Mädchen sagte, »Ich hatte ein zweites Kleid, ein besseres, das war noch zu Hause.« Nach dem 10. oder 12. Begräbnis wollte ich das Kleid nicht mehr, und da habe ich es verschenkt. Ganz in der Nähe fiel ein Stein aus der Stadtmauer, schlug auf und kollerte über ein Dach. »Ich fürchte mich nicht vor dem Sterben«, sagte Karl. Angelita zuckte die Achseln. »Kunststück, Sie sind ja schon 58.« »Wohl wahr«, sagte er. Auch in der Nacht rieselte es an der Stadtmauer, und einmal fiel ein Zacken aus dem Zinnenkranz wie ein ausgeschlagener Zahn. Doch bald bekamen diese Geräusche etwas Vertrautes. Einzig das Quietschen des Wirtshausschildes, das Karl während des Essens an dem von ihm bevorzugten Tisch hörte, behielt das Widerliche. Der Wirt hinter seinem Schanktisch war mit beiden Unterarmen auf die Theke gestützt und ließ den Blick durch die Stube schweifen. Die Männer, wenn sie den Raum durchquerten, musterte er von vorn, die Frauen von hinten. Es gab Gerüchte, dass Karl sich hier niederlassen und die Silberminen wieder in Betrieb bringen wolle. Überall war davon die Rede. Die Leute sagten, der Berg sei noch nicht ausgebeutet, man könne es riechen. Eine Frau, sie trug drei Röcke übereinander und einen kleinen braunen Männerhut, trat an Karls Tisch und bestätigte es. Sie hustete von einer Verstaubung der Lunge. Sie sagte, Silber habe einen charakteristischen Geruch. Nach starken Regenfällen steige der Geruch aus dem Untergrund herauf und sammle sich in den Kellern. Ihren Mann habe man ihr im Krieg erschlagen, drei kleine Kinder seien zu versorgen. Wenn sie nicht auffindbar sein wolle, setze sie sich für eine Stunde in den Keller. Dort rieche sie das Silber. An derlei Überlegungen hatte Karl kein Interesse. Er sagte, er sei auf dem Weg nach Laredo. Darauf sprach Honsa ihn an, weil ihm der Aufenthalt missfiel. Zunächst hatte Honsa sich seine Zeit mit Arbeiten am Fuhrwerk verkürzt, ersetzen, verstärken, ausbessern. Dann hatte er versucht, sich in der erzwungenen Untätigkeit damit zu trösten, dass er in den Straßen der Stadt das Gespräch mit Ladenbesitzern suchte. Vielleicht ergab sich ein künftiger Auftrag. Doch mehr als ein Kopfschütteln war aus den Leuten nicht herauszubringen. Einzig der Herr des Hauses richtete das Wort an ihn. Vom Wirt erfuhr Honsa, dass alle Geschäftsleute ihre Lagerbestände abstießen. Es lohne sich nicht mehr, Pläne zu machen. Honsa fing Karl im Torweg ab und fragte, »Senor, wollen wir noch länger hierbleiben?« »Warum?« »Senor, weil ich finde, unser Aufenthalt dauert schon zu lange. Das wird zu nichts Vernünftigem führen.« »Spiel dich hier bloß nicht auf«, sagte Karl. Honsa schaute, als habe ihn das Höllenfeuer angesenkt. Er wartete, ob noch etwas kam, dann brauste er ab und verkroch sich im Stall. Später sah man ihn mit den Tieren und einer Striegelbürste im Innenhof beim Brunnen. Er bewegte sich, als gehöre er nicht hierher. Eines der Maultiere kam zu ihm heran und rieb den Kopf an seiner Schulter. Er tätschelte dem Tier den Hals. Vom nächsten Morgen an ging Honsa, so wie er die Tiere versorgt hatte, in die Stadt und ließ sich nicht mehr blicken für den Rest des Tages. Er ging fort ohne Gruß, kam zurück ohne Gruß. Angelita machte sich Sorgen, sie zog Jeronimo ins Vertrauen, der trug es weiter zu Karl. Angelita sage, für Honsas seelische Verfassung sei es nicht gut, wenn er keine Beschäftigung habe. Das war am 4. oder 5. Tag. Jeronimo konnte sich unter seelischer Verfassung nicht viel vorstellen. Er machte eine schlampige Verbeugung und polterte die Treppe hinunter Richtung Hof. Er saß dort auf einem kleinen Fass, die Knie unterm Kinn, und starrte hinüber zum Greif. Karl war fast sein ganzes Leben lang einsam gewesen und kannte wenig anderes, weshalb er kein klares Bewusstsein dieser Einsamkeit besaß. Doch kaum war der Junge draußen, stieg Unruhe in ihm auf. Was für eine Unruhe das war, woher sie kam und weshalb sie nicht aufhörte, vermochte er nicht zu sagen. Plötzlich dachte er an die Unzuverlässigkeit seiner Verbündeten, daran, wie oft er im Stich gelassen oder für dumm verkauft worden war. Das besserte seine Laune auch nicht gerade. Deshalb, als er aus der Gaststube lachen hörte, beschloss er, sich dort ablenken zu lassen. Er stieg mühsam die Treppe hinunter und trat in den schmierigen Dunst der Speisen, der Getränke und menschlichen Körper. Mit einem großen Blasebalg fachte die Magd im Kamin die Glut an. Leider wurde Karl augenblicklich zum Mittelpunkt der Unterhaltung gemacht und augenblicklich verlor er das Gefühl für sich selbst. Immer wenn andere etwas über ihn erfahren wollten, verlor er das Gefühl für sich selbst. Er gab ungeschickt Antwort von der Art, wüsste nicht, was Sie das angeht, suchen Sie sich einen anderen Gegenstand für Ihre Neugier, das ist hoffentlich nicht zu viel verlangt. Dies alles mit absehbarem Erfolg. Wenn einer sich um Antworten so hartnäckig herumdrückt, erregt es die Neugier der anderen umso heftiger. Es wäre klüger gewesen, ein paar harmlose Lügen aufzutischen. Ist es wirklich so schwer zu behaupten, ich bin ein flämischer Baumeister von Windmühlen auf dem Weg nach Hause? Eigentlich nein. Doch Karl log nicht gern. Einer, der dabei saß, ein Mann im langen Schafspelz, wollte wissen, ob Karl ein politischer Verschwörer, ein Ketzer oder ein Franzose sei. Dann ärgerte er sich so sehr über Karls Schmallippigkeit, die im Gesicht keine optische Entsprechung hatte, dass er Karls Kinnlade hernahm, um seinen Witz unter Beweis zu stellen. Mit einem derart ausgelatschten Pantoffel im Gesicht tut er keinen Schritt mehr als nötig. Solche Bemerkungen waren für Karl nichts Besonderes. Es ist leicht, das Komische an einem Missgeschick zu sehen, wenn man selbst nicht betroffen ist. Karls Miene brachte Gleichgültigkeit zum Ausdruck. Aber gerade in dieser Reaktion des Nichtreagierens steckte etwas Herablassendes. Es folgten Blicke, die als Vorstufe zu Handgreiflichkeiten gelten durften. Und um die Situation zu retten, fragte der Wirt, »Wie wär's mit einem Spiel?« Ohne lange nachzudenken, willigte Karl ein, teils aus Höflichkeit, teils um weiteren Belästigungen zu entgehen. Der Wirt rief zur Theke, »Bring die Karten!« Sacht strich Karl sich übers Kinn, eine kurze Verständigung zwischen alten Weggefährten. Er stellte sich vor, wie schön es sein müsste, wenn weniger Leute um ihn wären. Er säße auf einem beliebigen Schemel und würde die Nacht erwarten. Ein neuer Gast war eingetreten. Nein, das war kein Gast. Er flüsterte mit dem Wirt und ging wieder hinaus. »Mehr Bier?« fragte der Wirt. »Nichts dagegen.« Den Mann im Schafspelz und einen zweiten Gast, der ebenfalls aussah wie ein Landmann, wies der Wirt vom Tisch. Er sagte, er wolle hier keinen Streit. Dann winkte er vom Nebentisch einen anderen herüber und zuletzt fasste er Karl freundschaftlich am Arm und drückte ihn hinüber an die Breitseite des Tisches, wie man beim Schach eine Figur verschiebt. »Setzen Sie sich da drüben hin. Na los.« Die Breitseite, an der Karl sich wiederfand, war diejenige, an der sich der Raum öffnete. Karl hätte sich wohler gefühlt mit dem Rücken zur Wand. »Es ist Ihnen doch recht so«, fragte der Wirt, und noch ehe Karl etwas erwidern konnte, warf der Wirt ihm die Karten hin. »Jedem neun!« Die Regeln des Spiels kannten alle, das Thema wurde nicht angesprochen, es kam auch zu keinen Debatten während des Spiels. Doch das Absonderlichste war weiterhin die himbeerfarbene Mütze, die der Wirt auch bei Tisch trug. Er schob sie lediglich etwas höher in die Stirn, was den Gesamteindruck dahingehend veränderte, dass der Mann privater aussah. Er hatte jetzt etwas Freundliches, beinahe Übermütiges. Karl indes war still. Das Bier schmeckte ihm nicht. Trotzdem trank er rasch und bestellte ein nächstes. Er hatte nicht vor, sich zu betrinken, suchte jedoch nach einer Möglichkeit, ruhiger zu werden. Die Leute hatten ihn nervös gemacht. Man sah es an den Karten in seinen Händen. Der Wirt mutmaßte, so wie er zittert, hat er auf Anhieb ein gutes Blatt. Karl spielte glücklos. Er schrieb es der Tatsache zu, dass er abgelenkt war vom Zittern seiner Hände, das er zu unterdrücken versuchte. Er verlor viel Geld, doch das beschäftigte ihn wenig. Er war bereit, geschehen zu lassen, was geschah. Nach etwa 2 Stunden trat Jeronimo an den Tisch. Der Wirt sagte zu Jeronimo, man brauche ihn hier nicht. Jeronimo suchte bei Karl Unterstützung mit fragendem Blick, und weil Karl sein Blatt sortierte, ohne das Kind zu beachten, zog Jeronimo sich wieder zurück. In unregelmäßigen Abständen unterhielt sich Karl mit dem Wirt über belanglose Dinge. In regelmäßigen Abständen brachte die amerikanisch aussehende Magd Bier und Schnaps. Die wohlbeleibte, langhaarige Frau beobachtete für wenige Sekunden das Spiel der Männer mit einer hochgezogenen Braue und Blick auf die in der Mitte des Tisches liegenden Münzen. Ob die Magd darin Verlorenes oder Gewonnenes sah. Ihr Gesichtsausdruck zeigte kein Begehren, allenfalls Verwunderung. Einmal schnauzte der Wirt sie an, sie solle nicht blöd herumstehen. Da wischte sie mit einem Lumpen grob über den Tisch, dass alle die abgelegten Stiche festhalten mussten. Dann ging sie zurück in die Küche. Wie schon zuvor schauderte Karl vom trockenen Rascheln des Vorhangs, der sich hinter der Magd schloss. Anschließend warf er ein Ass in der Überzeugung, alle Trümpfe seien ausgespielt. Aber der Wirt hatte noch einen und sagte mit einem spöttischen Lachen, »Auch die schlauesten Spatzen sterben in der Kälte.« Alle hatten rote Köpfe und schwitzten. Man konnte den Dampf, der über dem Tisch lag, in den Flammen der Kerzen knistern hören. »Warum die lächerliche Mütze?« fragte Karl. Er war mit Geben an der Reihe, mischte die Karten und teilte aus. Mit der Selbstsicherheit eines Menschen, der eine hohe Meinung von sich hat, nahm der Wirt seine Karten. Obwohl Karl aufgefallen war, dass der Mann sich gerne selbst reden hörte, hatte der Wirt es mit der Antwort nicht eilig. »Ein harter Kontrast zu unserem Mann in Schwarz, was?« sagte er schließlich, ordnete die Karten und machte ein Gesicht wie ein zufriedener Kater. »Haben Sie schon einmal über echte Freiheit nachgedacht?« »Das ist der Grund, weil ich auf die Meinung von Leuten wie Ihnen pfeife.« Wieder hörte Karl das tief aus dem Bauch kommende Lachen und dann die amüsierte Stimme. »Ordnung ist etwas Kaltes, Senior, scheißegal. Deshalb die Mütze, weil ich der Meister dieser Unordnung bin.« Er machte eine weit ausholende Geste, die den ganzen Raum meinte. »Es zählt nicht das, was klar ist. Was klar ist, hört auf zu zählen. Nur das Unklare zählt. Nur weil die Welt nicht klar ist, gibt es Schönheit, Glück, Träume und alles, wofür sich zu leben lohnt.« »Dann zählt Gott nicht?« fragte Karl und sah den Wirt mit Bestürzung an. Der andere winkte ab. »Mir kommt Gott ganz unklar vor. Ihnen nicht?« »Doch schauen Sie sich morgen früh den Himmel an. Der wird nicht nur klar sein, sondern auch leer. Selbst an das Blau glaube ich nicht. Es fliegen Vögel in diesem Blau, aber noch keiner ist in dem Blau geblieben. Im Himmel gibt es keine Gefühle, deshalb zählt er nicht.« »Ein trauriger Gedanke«, sagte Karl. »Warum, Senior? Kein Grund zur Trauer. Wir leben auf der Erde.« Karl verlor auch dieses Spiel. Er verlor auch dieses Geld, es war keine Kleinigkeit. Er stand vom Tisch auf, weil die Sache drohte, kein Ende zu nehmen. Am nächsten Morgen berichtete ihm Jeronimo, er, Karl, Senor Carlos, sei auf allen Vieren die Treppe hinauf.
Matthias Brandt mit einer weiteren Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge können Sie online und in unserer App hören. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Nach dem Sturz von Machthaber Assad ist die humanitäre Lage in Syrien weiter kritisch. Nach UN-Angaben herrscht in vielen Städten eine akute Nahrungsmittelknappheit. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Katrin Schirwagen.
Laut den Vereinten Nationen kam es in zahlreichen Regionen zu Plünderungen von humanitären Hilfsgütern. Betroffen seien unter anderem Lagerhäuser von UN-Organisationen und des arabischen Roten Halbmondes. Es gibt aber auch erste Schritte in Richtung Normalität. Medienberichten zufolge bemühten sich Beamte in der Hauptstadt Damaskus, Treibstoff für Busse zu beschaffen, um Angestellte zur Arbeit zu bringen und Stromausfälle zu beheben. Die Islamistengruppe HTS erklärte, sie wolle für Sicherheit sorgen und den Zerfall des Staates verhindern. Gestern war die syrische Übergangsregierung zu einer ersten Sitzung zusammengekommen. Sie wird sich aus Mitgliedern mehrerer Rebellengruppen